Eine neue Folge Streaming for Attention ist am Start, dieses Mal mit Christopher Hünecke, Gitarrist bei Revolverheld. Revolverheld haben sich schon für unterschiedliche Projekte engagiert, aber heute geht es um das Integrationsprojekt Musik Kinder Dulsberg. Dulsberg ist ein Bezirk in Hamburg mit hohem Migrantenanteil und daher vergleichbaren Herausforderungen, wie wir in der Episode mit Sibylla Pavenstedt und Made of Fettel gelernt haben. Wir sprechen über die Kraft von Musik als Medium oder universelle Sprache, um Kulturen zusammenzubringen. Und ich bin auf jeden Fall happy, dass es solche Projekte gibt und Revolverheld sich einbringen. Wie erfahrt ihr jetzt? Das ist ja überhaupt nicht Thema dieser Folge, aber nee. Da du hier bist, interessiert es mich trotzdem, wie seid ihr durch Corona durchgekommen, weil es ja irgendwie auch ein Stück Kultur ist, finde ich, ne? Also das ganze Thema Live und Musik und Zusammenkommen, du hast eben die Konzerte angesprochen, da hast du 3 Ethnien, 7 Religionen, 15 Nationalitäten, alle halt irgendwie miteinander vereint, das ist jetzt alles weggefallen, wie seid ihr da durchgekommen?
Naja, es war natürlich am Anfang komisch, ne? Also als es angefangen hat, war ich mit meiner Frau in New York tatsächlich und das war echt ein Schock, muss man sagen, ne? Also man hat das ja, also man kannte das ja nicht, ne? Und wir haben im Fernsehen geguckt irgendwie morgens, wollten irgendwie zum Frühstück gehen und so der erste Moment, in dem ich kapiert habe, dass das jetzt ernst ist, ist, dass der New Yorker Gouverneur im Fernsehen geweint hat und meinte irgendwie so, okay. Holy shit. Und ich dachte dann so, okay, ich glaube, ich versuche mal unseren Flug vorzuverlegen. Ja. So, und habe dann irgendwie sofort gepeilt, dass das nicht ganz, dass das auf jeden Fall Gewicht hat. So. Und dann sind wir tatsächlich mit einem der letzten Flieger nach Deutschland gekommen. Wirklich einen Tag, 2 Tage danach war New York komplett Ausnahmezustand. So, und da musste man sich ja erstmal an die Situation gewöhnen. So, ne? Und man hat erstmal geguckt, was ist das eigentlich, was macht das? Dann kam dieser Lockdown. Und irgendwann, als man dann das so realisiert hat, dann hat man halt versucht, die Situation zu handeln. Ne? Und da haben wir natürlich irgendwie zu Hause, am Anfang war es auch irgendwie so, man war zu Hause und hatte irgendwie, man konnte nichts machen, man hatte so nicht dieses Gefühl, irgendwie, ich muss jetzt noch das erledigen und das erledigen, irgendwie war dann schnell im Haus da doch alles getan so und irgendwann kamst du so zur Ruhe, das fand ich eigentlich irgendwie eine positive Sache an diesem ganzen Kram, aber irgendwann war es natürlich auch so, ey, okay, es muss vorangehen, es ist dann jetzt einfach auch zu lang und dann haben wir mit Revolverheld angefangen, so Splitscreen-Sessions zu machen. Die Zuhause-Sessions sind auch bei Spotify rausgekommen und haben versucht dann irgendwie auch produktiv zu sein. Ne? Haben ja vorher auch schon angefangen, das Album zu schreiben, was jetzt rausgekommen ist und hatten dann schnell gemerkt, dass es für so ein Album eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ne? Wir mussten unsere Arbeitsweise komplett umstellen und jeder hat in seinem kleinen Studio, also wir haben alle so separate Studios.
Jeder zu Hause eins dann? Oder?
Ja, nee, tatsächlich nicht zu Hause, aber so externe Räume, okay. Wo wir so kleine Studios reingebaut haben. Und dann hat Jakob angefangen, bei sich Schlagzeug aufzunehmen. Ich habe angefangen, bei mir Gitarren aufzunehmen und Songs weiterzuschreiben und habe mit Johannes Sachen hin und her geschickt und sowieso waren wir die WeTransfer-Weltmeister und haben uns einfach Files hin und her geschickt und das war ein großer Teil des Albums, ne? Also wir haben dann irgendwann wirklich die Situation so für uns angepasst, dass es eigentlich gar nicht so schlecht war, weil normalerweise hatten wir immer mehr die Situation, dass wir mit einem Produzenten gearbeitet haben und in einem großen Studio waren und dann kommt der Zeitdruck, du weißt, das Studio kostet und so und jetzt hattest du halt diese Zeit, so, du wusstest ja auch nicht, wann es weitergeht, wann kann so ein Album überhaupt rauskommen, so, das heißt, irgendwie war die Situation neu, du hattest auf einmal mal endlos Zeit, so, und das war echt gut und deswegen haben wir uns auch teilweise so Sachen getraut, die sonst wahrscheinlich einfach nicht zustande gekommen wären, aufgrund der Zeit, ne? Also wir haben mit The Night Game, einen Typen aus den USA, den wir total feiern, haben wir dann den Wahnsinn gemacht und haben USA, Deutschland, Files hin und her geschickt, irgendwie dann ist dann noch ein Feature draus entstanden und so, das ist normalerweise alles gar nicht drin, weil das einfach, alle haben viel zu tun und dann noch irgendwie über einen großen Teich, das passiert meistens einfach nicht.
Ja.
So, und das ist jetzt auch, glaube ich, dadurch passiert, dass wir einfach so viel Zeit hatten und Corona uns da so ein bisschen auch in die Karten gespielt hat. Ne? Dann vermissen wir natürlich live extrem, so haben alles immer gespielt, was irgendwie ging, was Corona-konform war. Was auch absurd war, mit Autokinokonzerten am Anfang.
Stimmt, so, stimmt, da gab es eine Phase, okay, ja.
Was ist passiert? Irgendwie eben noch auf großer Tour und Leute und jetzt auf einmal stehen da Autos und machen Lichthupe und Hupen. So, wo du irgendwie denkst,
surreal,
ist ja a bit strange. Und genau, diesen Sommer war es dann schon so ein bisschen normaler und diese ganzen Corona-konformen Konzepte sind so ein bisschen, sag ich mal, dem Konzertbesucher mehr entgegengekommen.
Ja.
Es war schon so, klar mit Abstand, aber es kam schon so ein bisschen Konzertgefühl auf. So, ne?
Ja.
Aber man, das ist natürlich das, was wirklich wahnsinnig fehlt. So, ganz am Anfang war es ja wirklich so, alle sind Insta live gegangen.
Ja.
Und das Einzige, was du an Reaktion gekriegt hast, wenn du einen Song zu Ende gespielt hast, war halt so digitale Herzen. Ne? Da hat man auch gedacht so, okay.
Ist es das jetzt?
Welcome to the future.
Ja, ja, füllt wahrscheinlich dann auch nicht aus, ne? Weil live ist, ich habe auch mal Musik gemacht, ja. Es ist einfach die Connection, die du dann mit den Fans hast, was du zurückbekommst, das pusht sich irgendwie gefühlt immer weiter auf. Das, was du von den Fans bekommst,
klar,
konvertierst du dann wieder, gibst mehr zurück und das ist dann die, ja, die Live-Experience, ne?
Absolut, also auch gerade bei uns sind Konzerte, gehen ohne Fans und ohne Interaktion, das geht gar nicht. So,
ja.
Wir sind so nah dran und wir unterhalten uns untereinander auf der Bühne, aber auch mit dem Publikum so. Und egal wie groß die Show ist, das Publikum ist immer ein Teil des Konzerts. So, ne? Und das war für uns, also diese Autokinokonzerte waren am Anfang für uns total komisch, weil du hast erstens keine Reaktion bekommen, aber du hattest halt die Interaktion auch gar nicht.
Ja.
So, und Johannes, der ja vordergründig die Ansagen macht, aber auch ich, der ab und zu so Sidefilm-mäßig ein bisschen damit reinspielt, wir waren am Anfang total verunsichert, weil wir irgendwie gefühlt so alleinunterhaltermäßig nur für uns das gemacht haben.
Ja.
So, ne? Bis
ja,
du irgendwie gemerkt hast, okay, in den Autos sitzen auch Leute und die reagieren auch manchmal so. Aber es ist natürlich komisch. Also in manchen Städten war es ja sogar so, dass Hupen verboten war. Dann hast du irgendwie, musstest du so antizipieren, ob das eigentlich gefällt, was man da macht.
Ja.
So, das war schon sehr ungewohnt.
Ja. Wobei, ein Auto-Circle-Pit hat es, glaube ich, auch noch nicht gegeben in der Zeit,
oder? Ey, das ist eine gute Idee, ne? Dass da, echt ohne Scheiß, dass da keiner drauf gekommen ist. Mega gut. Ist
wahrscheinlich.
Müssen wir mal googeln, vielleicht gibt's das.
Auto-Circle-Pit
wäre Corona. Irgend so ein geiles Metal-Konzert, wo
ja,
einfach...
Ja, ja.
Es gibt doch auch irgendwie diese Crash-Car-Rennen, oder nicht?
Oh, stimmt, ja, ja.
Also
ja.
Meine, dann ist das nicht so weit von der Idee. Ja.
Alle mit eurer Musik im Auto. Seid ihr alle Vollzeitmusiker?
Ja.
Habe ich mich gefragt.
Glücklicherweise ja. Also wir machen das ja jetzt ungefähr 20 Jahre und die ersten Jahre waren natürlich mit Nebenjobs und allen möglichen Struggle, den man sich halt vorstellen kann. Ne, nebenbei eine Ausbildung gemacht und studiert und Nebenjobs gehabt und so. Irgendwann hatten wir, muss man sagen, wirklich viel Glück. So, als wir dann so 2004 war es, glaube ich, mit unseren eigenen Demos, die wir gemacht haben, einen A&R begeistern konnten und dann einen Plattenvertrag bekommen haben. Und wir sind tatsächlich seitdem, sind wir Vollzeitmusiker und können ganz, ganz entspannt, fokussiert uns auf die Musik konzentrieren.
Stark.
Das ist echt ein Luxus, ja.
Ja, ja, ja. Und daneben engagiert ihr euch für ein paar Projekte, beziehungsweise auch speziell hier eins in Hamburg, über das wir heute sprechen wollen.
Genau.
Kannst du das unseren Zuhörern einmal näher bringen?
Ja, die Historie war bei uns so, dass wir natürlich politische Menschen sind und viel mitkriegen, was auch so in unseren Umfeldern passiert. Und am Anfang war es bei uns immer so, dass wir das nicht so richtig organisiert haben und dass wir immer, ich meine, wir kriegen wahnsinnig viele Anfragen und dass wir immer gesagt haben, so ja, okay, das ist eine gute Sache und das ist auch eine gute Sache und dafür wollen wir uns engagieren und dafür aber auch. Und irgendwann hast du so das Gefühl gehabt, so okay, aber so richtig den Fokus hat's halt nicht und so richtig nachhaltig ist es halt auch nicht. Ich meine, das ist besser als nichts zu tun, so, aber wenn du irgendwie in der einen Woche da stehst und dich für den WWF engagierst und in der nächsten Woche stehst du da und engagierst dich in der Flüchtlingsthematik oder so, dann irgendwann es sind alles gute Sachen, so, aber irgendwann ist es so, dass du denkst, so, oh, irgendwie, die machen aber auch viel und für was stehen die denn jetzt eigentlich so?
Mhm.
Und dann haben wir irgendwie gesagt, so, okay, wir setzen uns jetzt mal mit den Organisationen auseinander, mit denen wir wirklich eine Herzensverbundenheit haben und mit den Themen auseinander, für die wir wirklich stehen wollen. Und dann haben wir uns 3-4 Sachen ausgesucht, die wir wirklich fokussiert machen. Den Rest sagen wir tatsächlich mittlerweile ab. So einfach, damit wir diese 3-4 Sachen auch wirklich fokussiert machen können. Und was uns ganz wichtig war, und deswegen rückt das auch immer wieder in den Vordergrund, ist, dass wir eine Sache haben, bei der wir auch persönlich gucken können, was da passiert, wie der Fortschritt ist. So, und das war dann was vor unserer Haustür, dass wir gesagt haben, so, okay, wir wollen was machen, was mit Musik zu tun hat, wir wollen was machen, was, weil Kinder bei uns ein großes Thema sind, irgendwie zwei Väter in der Band, und es ist uns sehr wichtig, wollen wir was machen, was Kindern hilft, die vielleicht nicht die Privilegien haben von den Kids, die wir haben. Und dann war unsere Connection zu den SOS-Kinderdörfern sehr wertvoll, weil wir mit denen zusammen das Konzept entwickelt haben, dass wir Musikunterricht anbieten wollen für Kids, die halt sozial benachteiligt sind. Dass wir halt sagen wollen, okay, pass auf, die haben vielleicht nicht das Glück, was wir hatten irgendwie in unserer Kindheit, dass unsere Eltern uns eine Bandbreite an Musikunterricht anbieten konnten und dass wir uns aussuchen konnten, okay, Flöte ist es vielleicht nicht und auch das Klangholz ist nicht so ergiebig, aber ich weiß nicht, ich habe mit 6 Jahren dann das erste Mal Akustikgitarre gespielt, ich habe es gehasst. So, mein Lehrer war so aus dem Flamenco-Bereich und lustigerweise auch derselbe Lehrer, der Nils erster Gitarrenlehrer war. So, und ich habe dann irgendwann aufgehört und dachte so, ich spiele nie wieder Gitarre. Dann bin ich aufs Gymnasium gekommen und da war eine riesen Bandszene. So, und ich war mit meinen 3 Akkorden, die ich konnte, weil ich ja mit 6 Mal Gitarrenunterricht hatte, war ich halt einfach der King. So, und war halt sofort in so einer Band. Ne? Ja. Aber das macht natürlich was Krasses. Ich meine, jetzt sitze ich hier und Musik ist mein Beruf. So, ich hätte das niemals gedacht, dass ich damals gesagt habe zu meinen Eltern so, ey, ich hasse Akustikgitarre, so nie wieder. Ne? Und es verändert, also mein Leben hat es verändert. So, und deswegen ist es so schön, dass man irgendwie sagen kann, okay, wir haben jetzt ein Projekt und das ist mittlerweile jetzt ein paar Jahre und auch sehr erfolgreich, dass wir einfach Kids, die nicht das Geld haben, dass wir denen einfach anbieten können, okay, passt auf, ihr könnt euch auch ausprobieren. Wir haben verschiedenste Angebote, wir haben die Lehrer durchfinanziert, das heißt, die können Keyboard, Gitarre, Hip-Hop, DJing, Rappen, die können alles Mögliche ausprobieren und gucken, ob denen nicht was gefällt, und so können die Zeit sinnvoll nutzen. Und man muss halt sagen, das ist in Dulsberg hier in Hamburg, oft sind es sozial benachteiligte Kids, die es halt nicht so gut haben und die vielleicht auch schnell in Umfelder reinrücken, die kompliziert sind oder schwierig sind. Und wir sind ja der Überzeugung, dass Musik da einfach hilft und sehr, sehr gut ist, weil absolut. Es halt was Sinnvolles ist. Es ist was dir beim Ausdrücken deiner Gefühle auch hilft. Und oft ist das ein Riesenproblem.
Ja, gerade schon drüber gesprochen, ne? Also wie so ein Konzert verschiedene Kulturen miteinander zusammenbringt. Genau. Ich bin auch ein bisschen connected mit Spectre Berlin, der Gründer von Agro Berlin. Der hat da auch einen ganz eigenen Blick drauf, was Hip-Hop alleine für die Kultur und für die Integration gemacht hat.
Genau.
Musik da nicht nur ein geiles Handwerk, womit du ja das Glück hast, sozusagen Geld zu verdienen, sondern auch ein Werkzeug, was man einsetzen kann, um irgendwie was Gutes zu tun. Sind die SOS-Kinderdörfer auf euch zugekommen oder wart ihr vorher schon mit denen connected oder habt ihr euch als Band zusammengesetzt und gesagt, ey, wir haben alle die intrinsische Motivation, hier irgendwie dieses Werkzeug einzusetzen für was Gutes, und wir schauen uns jetzt mal unterschiedliche Themen an, oder wie ist das Engagement zustande gekommen?
Wir waren tatsächlich vorher schon connected. Johannes hatte den ersten Berührungspunkt, weil es in der Nähe von Worpswede, wo Johannes aufgewachsen ist, bei Bremen, gibt es ein SOS-Kinderdorf, und er hatte tatsächlich, für ihn war es ganz normal, damals Freunde zu haben, die dort wohnen. So, und er hat erst später dann, als er 12, 13 war, kapiert, okay, die wohnen da, weil es denen eine Zeit lang nicht so gut ging, und die haben dann eine Ersatzfamilie, und es ist so ein ganz natürlich gewachsen, dass wir da eine Verbundenheit haben. Und wir sind dann mit der Idee auf die zugekommen und haben halt gesagt, so, hey, wir könnten uns vorstellen, das mit euch zu machen. Das ist irgendwie was wir fördern wollen, und wir könnten uns vorstellen, dass das natürlich genau die richtige Kombination ist, nämlich bei denen kommen die Problemfälle rein, sag ich mal, die sozial benachteiligten Kids, die überförderten Mütter oder Väter, die da reinkommen und sagen, ich kann nicht mehr irgendwie, ich weiß nicht, was ich mit meinem Kind machen soll, ich arbeite, oder, ich meine, da gibt's ganz schlimme Geschichten, ne? Gewalt in der Familie und all so ein Kram, und das sind einfach Anlaufstationen, die sehr wichtig sind, so, und wo es dann halt vielleicht auch einfach mal wichtig ist, dass die Kids Anschluss finden an andere Kids, und dass es einen Austausch gibt, so, dass auch die Eltern, während die Kids Musikunterricht haben, vielleicht einen Austausch haben, mal weg von der eigenen Familie, wo es Probleme gibt oder so.
Ja.
Und deswegen ist es eine sehr, sehr gute Sache, und die SOS-Kinderdörfer gehen das halt ganzheitlich an. Und das ist halt total gut. Ich glaube, letzten Endes ist es nicht damit getan, dass du ein Kind in Musikunterricht steckst, so wenn es halt ein Umfeld hat, was nicht funktioniert. Ja. So, sondern ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass ein Kind was Sinnstiftendes macht, aber dass letzten Endes das Problem in der Gänze halt behandelt wird und dass du halt sagst, so okay, warum ist es jetzt so, dass es schwierig ist.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall was, wo das SOS Kinderdorf natürlich riesengroße Erfahrung hat und Konzepte, die wir halt sehr gut finden.
Gut, das ist hier in Dulzberg sozusagen. Mhm. Kannst du uns, du hast gerade schon so einen leichten Querschnitt gegeben, was für Kids dorthin kommen, wie alt sind die beispielsweise, ja, und wie erfahren die von euch? Also ist da irgendwie ein Aushängeschild oder wie gehen die SOS Kinderdörfer das Thema an?
Es ist tatsächlich so erschreckend, aber es ist so, man muss gar nicht viel Werbung machen. So, ne? Also wenn da so ein Familienzentrum, wie das heißt, ist, dann spricht sich das wahnsinnig schnell rum. Hey, wenn du Probleme hast, dann kannst du da hingehen. So, und relativ schnell weiß das Umfeld, dass das existiert. So, ne? Und man muss sagen, in Dulzberg, das Familienzentrum ist, glaube ich, auch schon sehr lange da. So, es ist jetzt tatsächlich umgezogen in ein größeres Gebäude mit schöneren Musikräumen und so. Das ist sehr schön für unser Projekt. Aber es ist tatsächlich so, dass du nicht groß Werbung machen musst, sondern die Betroffenen wissen halt ganz genau, es existiert. Und es ist auch ein fester Bestandteil. Das ist eigentlich auch das Schöne. Es ist auch nichts Blödes, dahin zu gehen. So, sondern es ist irgendwie, wenn du sagst, okay, ich brauche eine Beratung, dann gibt's da eine Kaffee- und Kuchenküche, wo du irgendwie einfach hingehen kannst und ein Stück Kuchen auch kaufen kannst für 50 Cent oder einen Euro oder so und dich dann hinsetzen kannst und dann auch ganz ungezwungen sagen kannst, so, hey, ich brauche mal bei einer Problemstellung irgendwie ein bisschen Hilfe. So, und das ist halt auch nichts, was Überwindung kostet groß oder so, sondern es ist halt eigentlich nicht groß anders, als in ein normales Café zu gehen. So,
ja.
Und das, dieser ganze Ansatz ist einfach sehr, sehr gut, finde ich.
Ja. Wie muss man sich das dort vor Ort vorstellen? Ist da ein großes Tonstudio? Gibt es da Arbeitsgruppen? Und welche Leute leiten das da sozusagen? Sind das alles Künstler wie ihr oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, es sind nicht so unseriöse Künstler wie wir, sondern es sind tatsächlich natürlich ausgebildete Leute, die das dort machen, Pädagogen und Lehrer und in unserem speziellen Musikbereich sind es natürlich richtig Musiklehrer, die wir da haben, ne? Die wir tatsächlich, das ist mit der teuerste Posten bei dem ganzen Kram, dass du wirklich qualifizierte Musiklehrer hast, die auch pädagogische Fähigkeiten haben, weil es natürlich
wichtig.
Genau, weil es natürlich sehr wichtig ist bei den Kids und dass du die halt durchfinanzieren kannst über das ganze Jahr. Dafür geht eigentlich das meiste Geld drauf, so, weil das ist natürlich der wichtigste Bestandteil. Jetzt hatten wir natürlich total Glück, dass es eh geplant war, dieses Familienzentrum zu vergrößern, weil der Bedarf halt auch da ist. Die sind ein riesen schönes, modernes Gebäude gezogen, was auch wirklich dafür entworfen wurde. Und da sind jetzt mehrere Räume, die akustisch isoliert sind und wo wir auch so ein bisschen beraten haben, welche Wände müssen akustisch isoliert werden und wie macht man das, dass man auch mal Schlagzeug spielen kann und irgendwie die Nachbarn nicht sofort sagen, so, nee, bitte nicht mehr.
Ja.
So, und das ist halt super schön, dass wir da in dem Prozess halt auch dabei waren und dass wir irgendwie diese Räume jetzt so ausgestattet haben, dass man da wirklich ganz entspannt auch wirklich alles machen kann. Und das war auf jeden Fall ein großer Fortschritt auch für unser Projekt.
Und die Kids musizieren dann zusammen oder ist das, stellt sich da jemand sozusagen vorne hin und sagt, so würdest du jetzt ein Instrument spielen, genau, oder wie läuft es?
Naja, von bis, ne? Also es gibt verschiedenste Angebote, du kannst irgendwie alles Mögliche ausprobieren. Es gibt von Keyboard-Gruppen hin zu irgendwelchen Percussion-Gruppen, wie gesagt, Hip-Hop-Sachen, was natürlich irgendwie auch ein großes Thema ist bei den Kids. Und es sind einfach alle Möglichkeiten da, die du dir vorstellen kannst. Und du kannst halt auch mal eine Gruppe wechseln. Also es ist jetzt nicht so, dass du dich committest und irgendwie dann das ganze Jahr Flöte spielen musst, obwohl du keine Flöte spielen magst. So. Sondern es ist einfach so, dass es ganz ungezwungen ist. So, wenn du regelmäßig kommen willst, kannst du das gerne tun. Wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Das ist der Unterschied zu meinem Flötenunterricht damals. Ich musste für ein halbes Jahr dahin und hab's gehasst.
Aber du bist jetzt kein examinierter Musiklehrer, also wie bringt ihr euch da ein?
Naja, also wir gehen natürlich oft vorbei, gucken irgendwie, was da los ist, wie der Fortschritt ist und was halt ganz, ganz süß ist, die arbeiten natürlich, die brauchen ja auch Ziele und die arbeiten immer auf einen Termin hin, wo sie uns dann was vorspielen. So, das war jetzt zum Richtfest des neuen Gebäudes war es einmal so, dann jetzt zur Eröffnung des neuen Gebäudes war es einmal so, dass wir dann wirklich 4-5 Gruppen hatten, die halt den Mut hatten, muss man wirklich sagen, uns dann auch wirklich Sachen vorzutragen. Dann echt wirklich von bis, ne, irgendwelche Hip-Hop-Songs oder tatsächlich auch mal ein Song von uns oder also es war wirklich, also es ist einfach mega. Es ist dann auch wirklich rührend, muss man sagen.
Ja.
Ne, weil du dann irgendwie Kids, du hast gerade noch das Alter angesprochen, also es ist tatsächlich von bis, ne, von ganz klein irgendwie bis hin ins Teenager-Alter. Und das ist halt auch das Schöne, das funktioniert halt auch total zusammen. So, ne? Also klar sind die nach Alter auch so ein bisschen aufgeteilt, aber macht wir haben Sinn. Jetzt noch nie gehört, dass das irgendwas überhaupt nicht funktioniert hat oder so.
Ja. Wie ist die Resonanz da drauf? Sind die Eltern damit ajour? Wie viele Kids kommen wieder und was für Geschichten entstehen da vielleicht auch draus? Also haben wir da jetzt schon den ersten bald den ersten neuen Künstler in den Charts zu erwarten und wie ist insgesamt die Resonanz darauf?
Na, es ist auf jeden Fall jetzt nicht so auf leistungsgeprägtes Musikding, so wo man jetzt irgendwie sagt, da kommen jetzt irgendwie krasse Musiker raus oder so. Und das ist auch überhaupt nicht das Ziel. Das Ziel ist ja erstmal was anzubieten, den Kids was Sinnstiftendes zu geben, den Eltern Entlastung zu geben. Und es geht jetzt wirklich nicht darum, dass da irgendwann, keine Ahnung, die zweiten Rammstein bei rauskommen oder so. Ich glaube, okay, vielleicht schlechtes Beispiel, ich sehe ich ein. Aber es ist natürlich so, klar, was uns total am Herzen liegt, ist die Begeisterung und auch so ein bisschen das Heilende von Musik weiterzugeben. So. Und das ist halt
auch ein guter Punkt.
Genau, und das ist halt irgendwie das, was wir alle erlebt haben, so dass so eine Begeisterung einen so weit tragen kann, dass es dann nachher vielleicht sogar dein Beruf ist. Das muss ja nicht immer sein, so, aber dass vielleicht Musik dich dein Leben lang begleitet und du irgendwie gerne Musik hörst, dich sehr dafür interessierst, auf Konzerte gehst und vielleicht mal zu Hause Schlagzeug spielst oder Keyboard spielst oder vielleicht deinen Kids später Kinderlieder vorspielen kannst auf der Gitarre oder so. Das alleine ist ja schon so viel wert, dass wir einfach glauben, dass sich das total lohnt, Kids da in einem bestimmten Alter einfach ranzuführen.
Verstehe, also ist es im Endeffekt die Zugehörigkeit und das Miteinandergefühl und genau. Auch eine Anlaufstelle zu schaffen, was jetzt nicht eine Shisha-Bar oder ein McDonald's ist oder so, absolut. Sondern
ja, was Sinnstiften ist halt. Ja. Ne? Und das ist halt, glaube ich, das, was ein riesengroßer Punkt ist, dass oft Langeweile und Perspektivlosigkeit und also das darf man auch nicht unterschätzen, auch im jungen Alter. Ne? Wenn jemand
gerade im jungen Alter, ja, finde ich, ja.
Wenn du zu Hause sitzt und du merkst, irgendwie stimmt irgendwas nicht, die Eltern streiten sich und du hast aber nichts zu tun, du hast keinen anderen Fokus. So.
Oder ein Ventil vielleicht auch.
Genau, ja. Ein Ventil und du hast nichts, was irgendwie heilend ist oder was dich irgendwie, was auch Begeisterung in dir hervorruft und was irgendwie dich morgens aufstehen lässt, blöd gesagt, so, ne, also das ist ja so ein Erwachsenending, dass du irgendwie sagst, so, okay, du brauchst was dich morgens aufstehen lässt, so, aber ja. Das ist bei Kids ja genauso. So,
kommt noch viel mehr bei Kids jetzt gefühlt, ja.
Ja, und also ne, klar, da stehen Kids auf und wollen spielen und sind viel begeisterungsfähiger als Erwachsene und so. Aber auch da geht's dann einfach, wenn es immer nur negativ ist, das ganze Umfeld und du bist quasi isoliert und du hast irgendwie kaum, du hast irgendwie kaum Möglichkeiten, dich mit anderen auszutauschen und dich mit anderen auch, ja, das ist ja das, was zum Beispiel bei Bands so toll ist, ne? Wenn du zusammen Musik machst, so auf einmal schaffst du was zusammen,
ja.
So und da entstehen Freundschaften ja auch viel schneller.
Ja.
So, ne? Die meisten Freundschaften, die ich habe, haben irgendwas mit Musik zu tun gehabt, so, und sei es nur, okay, ach, du findest die Band auch gut,
ja.
Cool, lass mal zusammen aufs Konzert, ich meine, zack, peng, und schon hast du irgendwie ein Erlebnis zusammen, was dich verbindet, und das ist natürlich irgendwie, da entstehen Freundschaften und Verbindungen viel schneller, so, ne, und das ist ja die Kraft, die Musik halt hat, und ja, daran glauben wir natürlich total.
Genau, dieser Vibe, ne, und Musik auch als universelle Sprache. Klar, wenn du jetzt mit anderen Leuten musizierst, ne, und dann alleine das Miteinander im Takt spielen und resonieren, das Aufeinander ja auch irgendwie Rücksicht nehmen, ja, jetzt muss ich hier mehr Platz lassen für die Gitarre oder für das Instrument, genau. Und das halt miteinander zu kreieren, miteinander zu bauen, ist dann der Klebstoff sozusagen, der dann die unterschiedlichen oder beziehungsweise die Kinder mit den unterschiedlichen Herkünften, Prägungen und so weiter zusammenbringt und ja, das dann ja auch einen Platz für
Austausch ist, was einen jetzt irgendwie gerade bedrückt, was ja bestimmt auch während der letzten anderthalb Jahre nicht einfach war. Das
habe ich
schon hier im Podcast ganz, also mit fast allen Gästen drüber gesprochen, wie Corona bestimmte Organisationen oder so beeinträchtigt hat. Und gerade die Kids haben keine richtige Lobby gehabt, gefühlt, über die letzten anderthalb Jahre.
Ja, waren die großen Verlierer der ganzen Pandemie, das muss man wirklich so deutlich sagen. Ja.
Genau, und finde ich auch in so einem kritischen Alter, wo man halt seinen eigenen Charakter ja auch entwickelt über die sozialen Verbindungen, die man hat. So wie ist es bei euch während Corona gelaufen?
Naja, also man muss halt sagen, du hast jetzt gerade echt viele Sachen gesagt, die ich irgendwie wichtig finde. So, also erstens nochmal auf dieses universelle Sprachending möchte ich gerne eingehen, weil das natürlich wirklich, das ist eine große Stärke von diesem Projekt auch. Ne? Also wenn du zusammen im Raum sitzt und du machst zusammen Musik, so, dann gibt's nicht diese Probleme, die du vielleicht sonst hast, irgendwie Glaube oder kulturelle Herkunft oder auch finanzielle Unterschiede. So, ne? Also das ist halt was super wichtig ist. So, ne? Du sitzt zusammen im Raum und entweder du kannst im Takt dein Tambourin spielen oder irgendwie nicht. Und wenn's, ne, das sind halt Sachen, dann sind andere Sachen auf einmal wichtig. So, und das ist total schön. So, das funktioniert halt einfach super und muss sagen, das ist halt auch ein super wichtiger Punkt, gerade in dem Umfeld. So, weil je problematischer das Umfeld ist, desto größer sind die Unterschiede auch. So, ne? Und das ist halt echt gut. Man muss halt sagen, dass Corona dieses ganze Thema natürlich erschwert hat, so dass am Anfang, also Präsenz ist halt ganz wichtig für diese Art von Projekt, so, und wir haben dann natürlich auch Video umgestellt und es hat dann auch irgendwie funktioniert, aber für Video musst du auch erstmal zu Hause irgendwie die Möglichkeit haben, Video machen zu können, Laptop oder irgendwas. Ich meine, das haben dann tatsächlich die wenigsten. So, es war ein großes Problem. Wir haben dann so schnell wie es geht wieder auf Präsenz umgestellt und mittlerweile läuft es wieder alles ganz normal, mit Abstand, aber ganz normal. Und das ist natürlich auch ein super wichtiger Punkt. Und was man halt nicht vergessen darf, so gerade jetzt in der Corona-Zeit, es ist natürlich so, dass solche Problemstellungen wie in der Familie gibt es Probleme. So, ich meine, man muss sich das mal vorstellen. So, ich meine, für uns war das teilweise schon, dass wir gejammert haben und gesagt haben, so, ey, wir sind im Lockdown, wir können nicht raus, wir können uns nur eingeschränkt bewegen. Aber viele von uns haben halt keine familiären Probleme. So, ne? Und auf einmal bist du da in einer großen Familie in einem sehr, sehr kleinen Raum und es gibt richtig krasse Probleme. Und jetzt stell dir den Lockdown dazu vor.
Ja.
So, ne? Da waren die SOS-Kinderdörfer natürlich generell einfach sehr gefordert, so, und über unser Projekt hinaus gibt es da natürlich Hausbesuche und da wird geguckt, was passiert in den Familien, die bekannt sind, und all das ist ein riesengroßes Problem gewesen, ne? Und einfach diese Corona ist da einfach wie so ein Brennglas gewesen, was das einfach alles noch angezündet hat. So, ne? Und ich bin extrem froh, dass das jetzt wieder alles so ein bisschen ein bisschen umgänglicher geworden ist und dass da jetzt wieder einfach auch die normalen Aktivitäten stattfinden können und dass man wieder in Präsenz alles machen kann, so, weil für dieses ganze Projekt war das tatsächlich sehr schwierig.
Ja, sehr wichtiger Punkt, das Zusammenkommen halt einfach, ne? Also ich glaube, ich habe mal gelesen, bei der digitalen Kommunikation, gerade wenn es jetzt Text ist, kommt nur 8% der Botschaft an, 92% geht weg,
ja,
weil du Gestik, Mimik, den ganz persönlichen Austausch, genau, nicht dabei hast. Und gerade für das Thema Musizieren, glaube ich, super wichtig, weil, naja, du sonst, klar, halt genau diese Vorteile nicht spielen kannst.
Absolut. Ich hatte auch, ich meine, ne, allein irgendwie, wenn du versuchst, mit jemandem einen Song zu schreiben und der ist nur per Video zugeschaltet, so. Es geht einfach so wahnsinnig viel verloren. So, ja, einfach alles, was irgendwie an Emotionen passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel zusammen in einem Raum sitzen. Deswegen bin ich auch heute hergekommen, weil ich finde das irgendwie viel, viel schöner, wenn ich dich sehen kann, irgendwie sehe irgendwie, wie du mich anguckst und deine Emotionen im Gesicht sehen kann und so. Das ist halt was einfach nicht zu ersetzen ist.
Ja.
Und ich finde auch viel anstrengender, zum Beispiel Video Konferenzen zu haben und über Sachen zu sprechen, wo man wirklich wichtige Sachen auch entscheiden muss oder so, und du bist vielleicht mit 4, 5 Leuten in einer Videokonferenz. Ich meine, klar ist das praktisch und gut, dass es das gibt auch, aber es ist einfach, ich finde es wahnsinnig anstrengend. Ja. Ich bin großer Fan davon, Sachen persönlich zu machen.
Same, bin ich bei dir. Ich habe auch gelesen, und das fand ich super interessant, dass die Teilnahme für die Kids nicht kostenlos ist.
Ja, ja, genau. Also, na, das ist so ein Ding, wir lassen uns natürlich oder machen das natürlich sehr im Austausch mit den SOS-Kinderdörfern. Und es ist natürlich so, dass das große Thema bei einem Angebot, was du umsonst machst, ist, dass es eine Wertigkeit verliert. Ne? Und wenn jemand zum Beispiel zu einem Keyboard-Unterricht kommt und es ist eh umsonst, dann kommt er beim nächsten Mal vielleicht eher nicht, weil
Keyboard-Unterricht ist auch schweineteuer, ja, wenn du ihn normal bezahlst.
Total, ja? Es ist halt umsonst und es hat halt nicht so dieses, ja, ach weißt du, das ist umsonst, dann kannst du irgendwie auch übernächstes Mal wieder hingehen und so, keine Ahnung. So. Und wir haben dann irgendwann gesagt, so okay, es darf eigentlich nichts kosten, weil die Leute, die dorthin kommen, haben oft nicht so viel. Und wir haben aber gesagt, ein symbolischer Euro für jede Stunde Unterricht. So. Mhm. Ist halt was eine Wertigkeit schafft, was irgendwie eine Verbindlichkeit schafft, der muss auch bezahlt werden. So, und ein Euro ist halt auch nicht ultra wenig für so Leute. Also ein Euro ist ein Euro. Mhm. Ne? Und das ist eine Sache, die tatsächlich sehr gut funktioniert. Und auch was wir nicht so richtig wussten. Und uns nicht, also weit haben wir einfach nicht gedacht, ja, dass man eine Verbindlichkeit schaffen muss. Und die andere Seite ist natürlich, dass wenn du einen Euro bezahlst, dann hast du auch nicht das Gefühl, dass es umsonst ist und wirst nicht abgewertet. Sondern ja, es behält sozusagen auch die Augenhöhe, was auch was Schönes ist. Und deswegen macht das total Sinn und wird auch gut angenommen.
Ja. Wer engagiert sich da vielleicht noch mit in dem Projekt oder wie wird das Projekt finanziert? Wie erhält es Unterstützung? Ist da vielleicht so jemand wie Thomann mit engagiert, die dann Musikinstrumente mit stiften?
Leider noch nicht. Okay. Nein, man muss sagen, dass wir wahnsinnig viel Glück haben mit den Sachen, die wir so machen können. Es kommt schon wirklich ganz gut Geld zusammen bei den Auftritten, die wir so machen. Ich habe ja zum Beispiel auch mit dem Tom Mir zusammen, der auch Kicken mit Herz macht, den Racket-Helden Cup gemacht, ein Charity-Tennis-Turnier, wo wir immer wirklich viel Geld gesammelt haben, wo Promis sozusagen für den guten Zweck Tennis gespielt haben. Das hoffe ich, dass es nächstes Jahr auch wieder richtig stattfinden kann. Wir mussten jetzt Corona-bedingt auch zweimal Pause machen. Dann haben wir natürlich immer mal wieder die Möglichkeit, bei Johannes zum Beispiel bei Quiz-Shows im Fernsehen oder so für einen guten Zweck Geld zu erspielen. Und es ist tatsächlich so, dass da immer wieder Geld zusammenkommt und wir natürlich auch teilweise irgendwo spielen für einen guten Zweck, wo wir uns den Zweck aussuchen können und so. Das ist natürlich das, was uns als Band, dieses Privileg haben wir irgendwie. Und deswegen ist es auch gut, dass wir das haben, dass wir wissen, okay, wir können jetzt Geld verdienen für unser Projekt. So, deswegen sagen wir solche Sachen auch oft zu, weil das natürlich mega ist.
Ja. Wenn du dieses Projekt anderen Leuten näher bringst, ich frage immer gerne unsere Gäste nach dem coolsten Augenblick oder dem Aha-Moment, wo du gesagt hast, yo, das, was hier gemacht wird, ist auf jeden Fall der richtige Weg und das bewegt etwas. Gab es da einen Augenblick für dich, der dir bei dem Thema ganz besonders im Kopf geblieben ist?
Na, es ist natürlich so, wenn du dann wirklich vor Ort selber bist und du siehst die Kids, wie sie Spaß haben und tatsächlich auch auf einmal, wie sie dir was vorspielen. Irgendwie Sachen, die sie dort gelernt haben, so mit einer Begeisterung, sind dann aufgeregt und spielen dann was wirklich in dem Projekt entstanden ist. So, und du siehst halt auch, dass in dem Moment, wo das passiert, dass dann da halt nicht, dass dann da keine Probleme sind und dass dann da irgendwie kein, keine Ahnung, sozial benachteiligt ist oder alles ist gleichgestellt und die haben Spaß, so, ne? Und das berührt einen dann schon doll. So auch immer wieder, ne? Also wir haben jetzt, als die Eröffnung war von den neuen Räumen und von dem Gebäude in Dulsberg, haben wir ein kleines Konzert bekommen von den Kids, so, und das ist halt schon sehr berührend. Also da stehst du dann da und denkst so, okay, wow, das passiert jetzt hier halt gerade, weil wir uns irgendwann mal hingesetzt haben und gesagt haben, so, okay, das wäre vielleicht eine gute Idee. So, und auf einmal ist es dann real vor dir und es funktioniert. Das ist schon schön.
Wie werden da die Instrumente aufgeteilt? Wird sich da irgendwie gestritten um Gitarre oder Keyboard? Was ist am beliebtesten oder was ist das, die Beobachtung?
Das ist halt, ich finde es schon eine wichtige Sache, dass die Kids das selber entscheiden, ne? Weil es ist ja tatsächlich so, dass, da bin ich vielleicht auch gebrandmarkt, so früher ist vielleicht auch so der Zeit geschuldet. Früher war es ja so, dass du irgendwie, wenn du das Glück hattest, dann bist du hingeschickt worden zu irgendeinem Unterricht und dann musstest du da spielen. Bei mir Flöte war halt eine Katastrophe.
Ich weiß noch ganz genau. Flöte ist bei dir voll eingebrannt.
Eine Katastrophe, Blockflöte irgendwie in einem Alter, wo du irgendwie denkst, Alter, ich meine, da kommen auch nur schiefe Töne raus. Ne, es ist wirklich alles andere als cool, alles andere als schön und irgendwie und es ist sowieso so. Ich glaube nicht daran, dass man als Eltern sagen kann, ah, ich glaube, Schlagzeug wäre was für dich. Geh mal dahin und spiel mal Schlagzeug. So, das muss, ich glaube, auch aus dem jüngsten Kind muss es selber rauskommen. So, dass du irgendwie sagst, okay, guck mal, hier ist eine Kiste voller Instrumente. So, die schütte ich jetzt mal aus und nimmst mal das, worauf du Bock hast. So,
weil ich glaube, das passiert dann auch.
Das ist das Konzept. Es gibt halt die unterschiedlichsten Angebote, so, aber das passiert halt auch. So, ne? Und das finde ich halt gut. Ich glaube nicht an das Konzept, dass du irgendwie sagst, du gehst jetzt zum Gitarrenunterricht und wirst Slash. So, ich glaube, das bewirkt eher das Gegenteil.
Ja, nee, sehe ich genauso. Also klar, wünschen sich dann die Eltern manchmal, das hat man ja auch so, wenn Eltern Sportler waren oder so und es vielleicht nicht ganz in den Profibereich geschafft haben, dann sagen sie, du musst auf jeden Fall diese Sportart spielen oder du musst auf jeden Fall Klavier lernen oder keine Ahnung was. Aber dann ist es da tatsächlich so, die Kids gehen dahin und suchen sich intuitiv, obwohl sie vielleicht nicht mal das Instrument bisher gespielt haben, sich das Instrument aus, wo sozusagen die Energie hinfließt, wenn man das so ausdrücken kann.
Voll, auf jeden Fall. Ach, ich meine, letzten Endes, Musik ist halt auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, das machen natürlich die ganz jungen Kids noch nicht und die ganz jungen Kids machen eh immer das, was die Eltern machen und oder die großen Brüder oder so, ne? Das ist dann ja auch ein großes Thema. So, aber ich glaube halt, dieses Instrument, Musik, selbst Musik hören, dient ja auch zur Abgrenzung so ein bisschen. Also ich meine, Hip-Hop ist, da haben wir jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, ist die ganze Kultur basiert ja auch so ein bisschen darauf, auf Abgrenzung. Ich bin anders als ihr und das ist mein Ding und so. Und oft, das ist ja oft in Musikgenres so. Und wenn du dich extrem für ein Musikgenre begeisterst, so, das war damals bei mir, war das Crossover mit Rage Against the Machine und Deftones und Korn. Und das war das, wenn ich das angemacht habe zu Hause, dann haben meine Eltern gesagt so, ey, was ist das? So.
Ja.
Dann habe ich gesagt, ja, das ist eine auf C runtergestimmte Gitarre und das ist geil. So. Und ich glaube, das ist
da
ja auch...
Da ist gar keine Melodie drin.
Genau, das ist ja auch eine große Kraft von Musik, die natürlich bei den ganz kleinen Kids noch keine Rolle spielt. So, ne? Aber ich glaube, wenn du am Anfang deines Lebens oder mit 4, 5, 6 Jahren eine Begeisterung für Musik entwickelst, dann ist das, glaube ich, auch was sehr Gesundes, wenn sich das so weiterentwickelt, dass Musik auch ein bisschen Identität schafft. So.
Ich wollte gerade sagen, es ist nicht nur die Abgrenzung, wie du gesagt hast, da stimme ich zu 100% zu. Ja, also du willst dich da sozusagen selbst positionieren, aber benutzt da eine bestimmte Kultur, zu der du dich dann aber trotzdem zugehörig fühlst. Und ob das jetzt im Metal-Bereich ist oder im Hip-Hop, da gibt es ja auch wieder zig unterschiedliche Subgenres und so. Und ich finde es super, super wichtig, auch für die eigene Identitätsfindung, was ja genau das Alter ist, in dem du dann unterwegs bist. Genau. Ne? Und das kann super hilfreich sein und kann eben auch dazu beitragen, dass du dann zu einer Community, sag ich mal, dazugehörst und die Leute dann irgendwie auf bestimmten Konzerten oder Shows wieder triffst.
Ja, absolut. Ich glaube, der Zugang zu Musik insgesamt ist einfach in der ganzen Persönlichkeitsfindung, kann das eine Rolle spielen. So, ne? Und ich glaube, wenn du nie da einen Zugang zu hattest und das auch nie selber gemacht hast und so, dann ist vielleicht diese Leidenschaft dafür und auch so dieses sich darüber zu definieren und ich meine, das ist ja auch alles kein Muss so, ne? Das ist ein Angebot so, aber ich glaube, dass das schon sehr gesund sein kann, dass man sich für manche Sachen einfach noch ein bisschen mehr interessiert und dann vielleicht einen Zugang zu verschiedenen Musikarten, Genres hat und ich glaube, das hilft dann schon dabei, Freundschaften zu knüpfen und sich selber zu finden.
Auf jeden Fall.
Und sei es, dass es einem irgendwann peinlich ist, wie man damals aussah, aber es hat einem auf den Weg gebracht.
Auch das. Wie kann man mehr darüber erfahren? Also was ist eine gute Anlaufstelle und wie kann man vielleicht unterstützen, wenn man diesen Ansatz über Musik, Integration zu schaffen, cool findet?
Also auf revolverhead.de gibt es auf jeden Fall alle Infos. Muss man einfach mal gucken. Engagements heißt der Punkt, glaube ich. Und da kommt man auch direkt zu dem Projekt. Man kann natürlich spenden. Man kann sich das Ganze angucken, was da passiert. Wir posten auch immer die Fortschritte, die dort passieren. Sehr cool. Und da kann man auf jeden Fall alle Infos finden.
Sehr cool. Danke, Chris. Hast du noch einen Punkt, den du unbedingt loswerden möchtest?
Naja, alles gut. Ich freue mich, dass wir hier so eine Fläche gefunden haben dafür.
Dafür ist sie da.
Das ist ja auch
nicht
selbstverständlich, deswegen vielen Dank dafür.
Sehr gerne, vielen Dank, dass du gekommen bist, darüber gesprochen hast, und ich finde es ein mega geiles Engagement. Wie gesagt, Musik, eins der geilsten Medien dafür für Integration, Sport, oder Integration über Sport hatten wir auch schon ein, zwei Mal hier. Finde ich eine super Sache. Ja. Cool, dass ihr euch dafür engagiert. Mega.
Ja, danke.
Cool. Danke für die Zeit.